Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zum Rasengeflüster zur neuen Folge. Heute mal mit einer Wochenendausgabe. Wir sind ein bisschen früher dran, weil ich mir nächste Woche nochmal eine kleine Auszeit gönne in der Länderspielpause. Und deshalb gibt's die aktuelle Folge schon heute am Samstag. Wir sprechen über die drei Clubs aus Sachsen in der dritten Liga. Und exklusiv wird die Folge heute wieder präsentiert von Radeberger Pilsner. Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt rein in die neue Folge hier im Rasengeflüster. Wir wollen zum Start ins Wochenende ein bisschen über die Ostvereine in der dritten Liga sprechen. Und das tue ich mit einem, der sich darüber richtig gut auskennt. Und das ist Thomas Narndorf, war schon ein paar Mal dabei im Rasengeflüster. Thomas ist für die Kollegen der Morgenpost in Dresden unterwegs und für Tag 24. Thomas, guten Tag.
Jens, Grüße, guten Tag.
Schön, dass es klappt, weil du erlebst heute Abend, wir zeichnen Freitag am späten Nachmittag auf, du erlebst heute noch eine sportliche Premiere, wie ich gerade im Vorgespräch erfahren habe.
Ja, das ist richtig. Knapp 28 Jahre jetzt in dem Job, aber das erste Mal ein Eishockeyspiel.
Wahnsinn.
Zumindest Wahnsinn. In dieser Liga.
Okay, großartig. Als Zuschauer schon ein paar Mal mitgemacht, aber jetzt heute als Journalist quasi.
Ja, als Zuschauer in Krimitschau. Mhm. Problem allerdings dann, wenn ich nicht fahren musste, ist letzte Drittel den Puck zu erkennen, war dann meist schwer.
Wieso?
Weil es zu schnell geht.
Ja, das ist sowieso, sage ich dir ganz ehrlich, zu kommentieren ist Eishockey brutal schwer.
Das glaube ich.
Wirklich, das gibt fast keine schwierigere Sportart und ich bin da immer mal auch mit reingerutscht und das ist brutal schwierig, sage ich wirklich ganz ehrlich. Eishockey ist mit einer der größten Herausforderungen und ich ziehe da wirklich auch vor den Kommentatoren immer wieder den Hut, wie die das hinbekommen. Klar, man kennt dann auch die einzelnen Reihen, aber das Spiel so schnell aufzufassen, ist wirklich eine Gabe, die man lernen muss und das ist wirklich immer eine größere Herausforderung. Thomas, ich habe gesagt, lass uns über Aue, Dresden und Zwickau reden. Fangen wir mal mit dem größten Sorgenkind in der dritten Liga an, mit dem Tabellenschlusslicht. Und das ist der FC Erzgebirge. Wir haben ja immer wieder mal hier im Rasengeflüster auch mit dir über Aue gesprochen. Du kennst den Verein seit vielen Jahren. Du begleitest den Verein auch seit vielen Jahren. Bist du überrascht über die Entwicklung der letzten Wochen, auch speziell der letzten Tage? Man hat so ein bisschen den Eindruck, es bricht da gerade so das Kartenhaus auseinander.
Ja, ich bin überrascht, aber es kam trotzdem irgendwo mit Ansage. Als das im Juni so losging mit Timo Rost und den vielen Neuzugängen und dieser aufkommenden Euphorie, die zumindest Aue entfachen wollte, und man hat dann immer so zwischen den Zeilen gelesen oder gehört, das, was 2015 nach dem Aufstieg geklappt hat, das wollen wir wieder. Und da hatte ich immer schon so meine Bedenken und habe gedacht, die dritte Liga hat sich weiterentwickelt in den letzten 7 Jahren. Die Absteiger hatten es immer schwer, siehe Würzburg voriges Jahr. Ich hatte so meine Bedenken, dass das genau diese Richtung einschlagen wird. Und sie sind leider eingetroffen, die Bedenken. Mhm. Es war fast mit Ansage.
Ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns ja auch immer mal wieder unterhalten. Du hast gesagt, vor der Saison, dein Tipp ist, erster Saisonsieg für Erzgebirge Aue im zweiten Derby gegen den FSV Zwickau. Da hast du zwar dann auch daneben gelegen, aber du hattest schon irgendwie so eine leichte Vorahnung.
Ja, es kam Ende Juni kam ja der Spielplan heraus und das waren halt gleich 6 Hammerbegegnungen. Also es war nicht so, wo du sagst, es sind Ansetzungen zum Reinkommen, sondern du warst gleich gefordert. Und in Freiburg schwer, das ist eine super Truppe, spielerisch vor allen Dingen. Ich meine, das ist der Nachwuchs von Christian Streich, also war kein Kanonenfutter. Und dann ging es halt gleich weiter gegen Osnabrück, gegen Saarbrücken, in Mannheim, gegen Dresden. Und das waren halt Hammerpartien gleich am Anfang. Und ich hatte Bauchschmerzen. Ich hatte wirklich Bauchschmerzen und gesagt, wenn die Jungs das unterschätzen, geht's schief. Viele sagen, jetzt hättest du in Freiburg gewonnen. Ja. Rote Karte nach 3 Minuten, Tor nach 3 Minuten und dann spielst du es trotzdem noch unentschieden. Wäre ein anderer Saisonverlauf möglich gewesen, aber Fußball ist kein Hättesport.
Wenn wir jetzt mal erstmal uns an den ganzen Leistungen orientieren, dann ist es, glaube ich, ganz klar, ich habe Aue jetzt auch ein paar Mal gesehen in dieser Saison, wo die größte Baustelle liegt und das ist aus meiner Sicht ganz klar die Offensive. Also ja, da produzieren sie einfach viel zu wenig Torchancen. Gibt ja auch Mannschaften, die viele Torchancen haben, die sie einfach verballern. Aber bei Erzgebirge Aue hat man auch den Eindruck, es fällt ihnen schon richtig schwer, mal vors gegnerische Tor zu kommen.
Ja, das ist das Problem. Und das hat auch was mit diesem Unterschätzen zu tun. Weil sie haben gedacht, sie können vieles spielerisch lösen. Aber die dritte Liga, da, es ist ja keine Floskel, es wird anders Fußball gespielt. Das sieht ja auch Dynamo. Markus Anfang hat ja nicht umsonst sein System umgestellt. Und es ist schwer, sich dort Chancen herauszuarbeiten, weil alle Mannschaften den Wert auf die Defensive legen. Und wenn du dann keinen hast, der Ideen reinbringt, der etwas Kreativität mit ins Spiel bringt, dann wird das schwer. Und seit dem Ausfall von Marvin Stefaniak läuft ja gar nichts mehr, was Offensive angeht. Und auf der anderen Seite ist es in meinen Augen ein richtig guter Kader. Also rein von den Namen her. Es sind keine No-Names. Die haben auch gute Leute geholt. Aber sie passen momentan noch nicht zusammen. Und das ist halt in der Offensive auch zu merken. Es ist wirklich, wirklich wenig, gerade gegen Zwickau das Spiel, es war eine Chance in 90 Minuten und das ist zu wenig. Und Zwickau hat das gemacht, was sie konnten, sie haben gut verteidigt, sie haben alles reingeworfen und das hat gegen Aue gereicht und das reicht für viele zurzeit.
Thorsten Endres, der Interimspräsident, über die ganzen Personalien drumherum besprechen wir dann später sicherlich auch noch, hat gesagt, es ist eine gespaltene Mannschaft. Das ist natürlich auch nicht gut, wenn eine Mannschaft und gerade in der Mannschaft aus dem Erzgebirge, der FC Erzgebirge, hat sich ja immer darüber definiert, über Teamgeist, zusammenhalten, wir gegen den Rest. Wenn du das nicht hast, dann wird es, glaube ich, ganz schwierig.
Da war ich auch erschrocken, als ich das gehört habe. Also das nach der Sitzung der Gremien am Dienstag war es, glaube ich, gesagt hat. Und das sagt eigentlich auch viel, dass es der Trainer nicht geschafft hat, aus diesen 19 Neuzugängen, die kamen, und aus den 4, 5 Leuten, die schon da waren, eine Mannschaft zu formen. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass Timo Rost immer wieder gewechselt hat in diesen neuen Spielen. Also 2, 3 Mal verletzungsbedingt, aber eben nicht immer. Und in dem einen Spiel dem das Vertrauen geschenkt, in dem anderen dem das Vertrauen geschenkt. Und das macht sich dann halt auch bemerkbar. Du findest keine Sicherheit und du wirst unzufrieden. Du wirst unzufrieden, gerade wenn du ein relativ gutes Spiel machst und sitzt am nächsten Spieltag wieder auf der Bank und fragst dich, warum. Ja, und das ist das ganze Problem. Hat diesen Zusammenhalt, dieses System nicht gefunden, diese Mannschaft zusammenzuschweißen oder erstmal eine Mannschaft daraus zu machen. Denn gute Einzelspieler, das weißt du selber, sind noch keine gute Mannschaft.
Das auf jeden Fall. Und lass uns zurückgehen in den Juni, um jetzt erstmal bei den sportlichen Dingen zu bleiben. Timo Rost tritt den Job an beim FC Erzgebirge, ist sehr selbstbewusst, auch sehr selbstsicher. Viele haben gesagt, es war eine gute Pressekonferenz, eine gute Präsentation von ihm. Er wollte sich nichts vorschreiben lassen, hat auch ganz klar gesagt, der Präsident kann seine Ideen haben, aber am Ende entscheide ich. Ja. Hat er den Mund da schon zu voll genommen oder fandst du, das war okay, wie er dort aufgetreten ist?
Dort ist er sehr solide aufgetreten, finde ich, weil das ist ja das, was viele gefordert haben, auch im Umfeld, dass sich Helge Leonard zurücknimmt und seine Leute machen lässt. Ja. Das Problem für Timo Rost, denke ich, ist dieser, über Jahre hinweg schon, dieser fehlende Sportdirektor, dieses Korrektiv, der mal von oben drauf guckt, der auch eine andere Idee mit reinbringt, mit dem er sich austauscht, also nicht reinreden lassen, sondern ganz einfach auch mal die Meinung des Sportdirektors hört und der vielleicht auch korrigierend eingreifen kann mit ein, zwei anderen Neuzugängen vielleicht noch.
Und der das ist das, was schützt.
Genau, genau. Und das hat halt gefehlt. Und die Pressekonferenz am 1. Juni, die fand ich nicht verkehrt. Er ist nicht so überheblich aufgetreten wie vor Jahresfrist noch Alexej Spilewski. Also da hatte man schon die Hoffnung, dass es was werden könnte, aber es ist sukzessive schon im Juni falsch gelaufen.
Aber hat schon eigentlich mit Spilewski Jahresfrist davor eigentlich der Niedergang begonnen? Also im Grunde genommen ist das ja ein Prozess, seitdem Dirk Schuster unter welchen Umständen auch immer entmachtet worden ist, gefeuert worden ist, hat ja Aue nichts mehr eigentlich in dem Sinne richtig gemacht auf sportlicher Ebene.
Ich gehe sogar noch ein Stück weiter zurück. Für mich ging das los mit dieser menschlich unwürdigen Entlassung von Daniel Mayer. Da hat man schon gesehen, dass wirklich niemand da war, der auch mal drauf geachtet hat. Also Helge Leonhardt hat damals gesagt, er lässt ihm Zeit, er hat einen familiären Schicksalsschlag. Und die Zeit dauerte genau eine Woche. Und da war schon, denke ich mal, bei vielen das Vertrauen verloren. Mhm. Mit Dirk Schuster kam einer, der das sportlich natürlich auch über seine Erfahrungen her super gemanagt hat. Mhm. Aber war 2 Jahre dann trotzdem im soliden Fahrwasser, immer eine hervorragende Hinrunde, mhm. eine etwas schlechtere Rückrunde, aber nie mit dem Klassenerhalt was zu tun gehabt. Ja, mit Alex Bilewski ging es dann den Schritt noch tiefer. Und Paco wird es mit Sicherheit gern hören, aber sein Verkauf nach Sandhausen war für mich der Punkt, wo du gesagt hast, das geht gar nicht. Du kannst nicht einen Mann, der in 3 Jahren 35 Tore geschossen hat und zusammen mit Florian Krüger, glaube ich, weit über 50 Tore geschossen hat und noch jede Menge vorbereitet hat. Also die beiden waren ja für 60% aller Tore in Aue verantwortlich, über 3 Jahre hinweg. Dass du ihn noch gehen lässt und vor allen Dingen dann nichts Adäquates nachgeholt hast, das war die Hinrunde voriges Jahr war schon der Weg, die Kellertreppe hinunter. Und du hast das dann nicht mehr geschafft zu beheben, weil dir vorne die Tore eben gefehlt haben, ja. Ne, die Paco gemacht hätte und die auch ein Florian Krüger gemacht hätte. Die Nichtvertragsverlängerung von Steve Breitkreuz war auch noch so ein Fakt. Also du hast quasi hinten und vorne deine wichtigsten Leute rausgenommen. Ne, und auch Leute, die fürs Erzgebirge standen.
Das sicherlich. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man dann mit Timo Ross, der in Bayreuth eine wirklich gute Arbeit geleistet hat, dort was aufgebaut hat über 3 Jahre, keinen schlechten Move gemacht hat. Klar kam der aus der Regionalliga, für den ist die dritte Liga auch Neuland. Also so von außen betrachtet, ich kann es wirklich nur von außen gesagt, dachte ich, okay, guter Move.
Ja, hatte ich auch gedacht. Aber das Problem, Timo ist schon jahrelang Trainer. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber es war die Regionalliga Bayern. Du hattest dort mit Bayern München 2 einen guten Gegner. Und viele, viele Mannschaften in dieser Regionalliga würden in unserer Nordostregionalliga gar keine Rolle spielen. Also das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Natürlich, sie haben eine überragende Runde gespielt. Die Bayern musste zuerst mal so deklassieren. Mhm. Aber der Schritt von der Regionalliga in die dritte Liga war für ihn auch groß. Und er hat gedacht, er kann mit diesem offensiven Spielstil, den er in Bayreuth gepflegt hat, den 1:1 auf Aue ummünzen, was aber nicht geklappt hat. Und das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Das wollte in Thomas Letsch, der jetzt kurioserweise Bundesliga-Trainer ist, das wollte in Alexej Spilewski und das wollte in Timo Rost. Und alle, die Aue diesen Offensivgeist einpflanzen wollten, sind krachend gescheitert, warum auch immer. Weil Aue steht für die Tugend kämpfen, kratzen, beißen, zwicken und kompakte Mannschaft. Und dann war Aue immer erfolgreich. Und die 3 Trainer haben versucht, irgendwas anders zu machen. Helge würde jetzt sagen, eine andere Wismut-DNA einpflanzen. Und das hat nicht funktioniert. Und Thomas Letsch konnte es nicht korrigieren. Er war ja nur 2 Punktspiele und ein Pokalspiel da. Aber die anderen beiden haben es nicht geschafft, so wie jetzt Markus Anfang, zu sagen, das, was ich will, funktioniert nicht. Ich muss was anderes machen. Sie haben ihren Stil weiterverfolgt und sind gescheitert. Also ich hätte spätestens nach dem 1:5 zu Hause gegen Wiesbaden genau diese Taktik auch geändert. Weil Aue ist als Favorit in die Spiele gegangen. Die Mannschaften haben Aue spielen lassen und haben sie ausgekontert. Ja, und da hätte ich dann erstmal gesagt, so jetzt laden hinten dicht. Wir spielen erstmal zu null und dann schauen wir, was nach vorne geht. Das hat in Saarbrücken geklappt beim 0:0, aber bei anderen Spielen eben dann nicht mehr. Ist kurios, immer wenn Aue offensiv aufgestellt werden sollen, geht es schief.
Welche Fehler hat er denn sonst noch gemacht? Also ich glaube ja auch, es ist jetzt sicherlich kein Prädikat, wenn, wie vorhin schon erwähnt, Andres sagt, die Mannschaft ist gespalten. Da hat er sicherlich auch seinen Anteil mit daran. Ich glaube, er hat sich nicht nur Freunde in seiner Mannschaft, in seiner Ex-Mannschaft geschaffen.
Ja, mit Sicherheit. Also im Training war ich 1-2 Mal gleich am Anfang zum Saisonstart. Da war er sehr, sehr forsch in seinen Reden und sehr fordernd, was er nicht verkehrt ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass seine immer unterschiedlichen Aufstellungen in der Abwehr, im Mittelfeld, im Sturm auch dazu beigetragen hat, dass das irgendwann so gekippt ist, dass ihm die Mannschaft nicht mehr gefolgt hat. Zum Beispiel in Elias Huth. Er hat in Zwickau funktioniert, er hat in Halle funktioniert. Er hat ja gezeigt, dass er es in der dritten Liga kann. Und in Aue kriegt er keinen Fuß vor den anderen. Weil er mal gespielt hat, mal kam er von der Bank, mal saß er einige Spiele draußen. Und gerade Stürmer sind sensible Leute, die den Zuspruch brauchen. Mhm. Und vielleicht hat er es nicht geschafft, den Spielern den eben dieses Selbstvertrauen einzuimpfen, mhm. was man in dieser dritten Liga halt braucht. Und dann, er macht Ulrich Taferzhofer und Dmitri Nazarov sind seine Kapitäne. Er nimmt aber Taferzhofer raus in einigen Spielen.
Ja, ne? Nazarov hat ja auch teilweise auch noch nicht gespielt.
Und Dmitri Nazarov hat auch einige Spiele nicht gespielt. Allerdings muss man bei Dima dann auch wieder sagen, er hat sich mit diesem Spruch nach dem Osnabrück-Spiel mit dieser Kackliga auch keinen Gefallen getan. Und das spornt halt dann auch andere an, die dann sagen, wir zeigen euch mal, was das für eine Kackliga ist. Hm. Und diese Charaktere zusammenzufügen, das hat er nicht geschafft.
Wie siehst du denn für ihn die Zukunft? Also das war natürlich jetzt ein ordentlicher Kratzer in seiner Trainervita. Also,
ja, aber Thomas Letsch ist doch das beste Beispiel. Er ist in Aue auch krachend gescheitert. Da hat man gedacht, er findet nie wieder einen Job. Geht nach Holland, übernimmt Arnheim, macht super Spielzeiten.
Geht ins Pokalfinale.
Kommt ins Pokalfinale und jetzt trainiert er in VfL Bochum. Also er ist mit Sicherheit kein Schlechter. Hm. Das würde ich bei jedem Trainer in Aue sagen. Es waren alle
auch bei Spilewski.
Auch bei Spilewski, aber sie haben halt nicht für den Moment nicht gepasst. Mhm. Und das, was halt noch bei beiden oder bei Spilewski war so, er kannte den Fußball in Deutschland gar nicht. Mhm. Ja, er hat genauso wie Timo Rost, er hat das Ganze unterschätzt. Und das wird Timo, wenn er jetzt mal 3-4 Wochen drüber nachdenkt, mit Sicherheit dann auch bestätigen, dass er sich vieles mit Sicherheit einfacher vorgestellt hat.
Ist eben doch, muss man so sagen, schon ein spezieller Verein, der FC Erzgebirge.
Ja, das ist er.
Auch wenn jetzt Helge Leonhardt nicht mehr da ist, darüber reden wir jetzt gleich, aber ich glaube schon, es bleibt so ein bisschen speziell dort bei den Veilchen. Ich höre immer wieder zwei Namen, habe auch bei euch gelesen, Florian Schnornberg, Rico Schmidt. Oder gibt es einen Mr. X?
Ja, in Aue war es meistens immer so, zumindest unter Helge, die Namen, die diskutiert wurden, die wurden es nie. Helge hat dann immer irgendwo einen No-Name herausgezogen, bis auf Pavel Dotschev und Dirk Schuster. Die kannte man, alle anderen, die kannte man noch nicht. Sein Glücksgriff war Domenico Tedesco und gleichzeitig war das der Fluch des ganzen Vereins. Mhm. Weil jeder irgendwo den Nachfolgetrainer mit Tedesco verglichen hat. Mhm. Und das konnte gar nicht gut gehen. Es haben viele gute Arbeit geleistet. Hannes Drews, Daniel Mayer, Dirk Schuster, es waren alles gute Leute. Mit Pavel gleich 2015, 16 wieder aufgestiegen. Es waren viele gute Leute dabei, aber jetzt dann eben zum Schluss auch zwei grandiose Fehlgriffe.
Die Auer-Fans würden sich, glaube ich, wünschen, dass es Uwe Neuhaus wird. Aber ich glaube, eher nicht, oder?
Nee, also, Jens, ich denke mal, das wirst du selber wissen, das tut sich Uwe Neuhaus nicht mehr an.
Ich glaube, er schielt schon nach einem Erst- oder Zweitligisten.
Genau, Erst- oder Zweitligist, wenn überhaupt. Weil er hat ja mittlerweile auch das Alter erreicht, wo man sich heraussuchen kann. Und das ist jetzt nicht gegen Aue, aber ich glaube nicht, dass Uwe Neuhaus nochmal in die dritte Liga geht. Also wenn, wie du sagst, Erste oder Zweite Liga. Mhm.
Es waren übrigens 9 Trainer inklusive Interimslösung seit Tedesco, den du gerade erwähnt hast. Seitdem
genau, 11 insgesamt unter Helge, Cheftrainer, in 8 Jahren.
Schon ein bisschen viel. Rico Schmidt war in Aue schon von 2008 bis 2012. Eine weitestgehend sehr erfolgreiche Zeit unter ihm. Und er ist ein ruhiger Vertreter. Vielleicht brauchst du es jetzt auch mal, so ein Gegenprodukt. Er kennt die dritte Liga.
Genau, und das ist genau mein Ding. Also ob es Rico macht, weiß ich nicht. Ob er es selber machen will, weiß ich nicht, weil 2012 ging ja seine Entlassung dann bis vors Arbeitsgericht in Chemnitz. Das ist aber jetzt 10 Jahre her. Vielleicht ist da auch Gras drüber gewachsen. Aber diesen Typ Rico Schmidt brauchst du. Ruhig, Sachverstand, Autorität und keiner, der
Phrasen trischt.
Genau, der keine Phrasen trischt, der sich nicht selbst in Blickpunkt schiebt, sondern seine Mannschaft. Und diese Ruhe, wenn du jetzt überhaupt noch irgendwas in Richtung Klassenerhalt machen möchtest, musst du so einen Typen suchen, der die Ruhe wieder ins Gebirge bringt. Da wäre er schon, denke ich mal, ein guter Kandidat. Und wenn das nicht wird, ich würde diesen Typen suchen, der, wie gesagt, mit Ruhe, Sachverstand und Können die zweifellos gute Mannschaft wieder in die Spur bringt.
Wäre das auch Florian Schnornberg, der in Halle ja auch passable Arbeit geleistet hat, aber ich finde eben, Halle ist auch nochmal was anderes als Aue.
Ja, ich kann ihn nicht so einschätzen, ich habe ihn nur 2-3 Mal gesehen, aber zumindest hat er auch diese Gelassenheit und diese Ruhe vermittelt. Und ich würde es auch, ganz ehrlich, Carsten Müller zutrauen. Er ist seit 7 oder 8 Jahren in Aue. Er kennt dort unten jeden Grashalm, er kennt jeden Stein. Er hat die Trainerlizenz, er könnte das problemlos machen. Und warum nicht, wenn du ihm noch 1, 2 gute Leute an die Seite stellst, warum soll er das nicht schaffen?
Will er das?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber ich würde es ihm zumindest zutrauen. Er war Co-Trainer unter Daniel Mayer. Also er kennt auch diese Profi-Abteilung. Er hat voriges Jahr schon mal interimsweise ein Spiel gemacht. Also die Spieler haben ihn jetzt kennengelernt, die Alten kennen ihn sowieso und er hat auch die Erfahrung. Wenn dich mit ihm unterhältst und du gehst mal tiefer, es ist auch keiner, der dir irgendwas vom Pferd erzählt. Also der hat auch schon Fußballahnung.
Also wird es wahrscheinlich zwischen den drei Varianten eine Entscheidung fallen.
Oder wie gesagt,
der große Mr. X
kommt. Oder der große Mr. X kommt, den irgendjemand dann jetzt aus dem neuen Vorstand heraussucht und aber ich würde wirklich genau gucken, ob der auch zur Region passt. Denn das hat man auch gesehen, immer wenn jemand da war, der das Erzgebirge, der den Osten kannte, Gerd Schädlich sowieso. Ja. Falko Götz war aus dem Osten, Daniel Mayer war aus dem Osten. Mit Pavel Dotschew hat das Gefilde auch gekannt. Also immer mit Leuten, die wissen, was hier wichtig ist, ist Aue gut gefahren.
Wer entscheidet das denn jetzt oder wer hat denn jetzt die Kontakte, wo Helge Leonhardt nicht mehr da ist?
Ja, der neue Vorstand wird schon auch seine Kontakte haben und ich sag mal, wenn man einen Carsten Müller fragt, der mit Sicherheit auch gut vernetzt ist, und dann gehe ich mal davon aus, dass auch bei einem Drittligisten die eine oder andere Bewerbung auf den Tisch flattert, wo man sich dann mal reingucken kann, wer das ist, was er macht und also bibabo. Aber sie werden schon ihre Leute haben, die da drauf gucken können. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass sie wirklich Carsten lassen bis zur WM-Pause, das sind noch 8 Spiele, dass sie in der Zwischenzeit einen Sportdirektor installieren, also in den nächsten 1, 2 Wochen, und dass er sich dann auf die Suche nach einem Trainer macht. Das wäre auch in meinen Augen eine vernünftige Lösung, dass man jetzt nicht sagt, Carsten Müller, du machst das Spiel gegen Einbrück, dann gehst du wieder in deinen Nachwuchs, sondern dass man sagt, pass auf, Carsten, die 8 Spiele hast du Zeit, mach was draus, und wenn es nicht klappt, hast du 2 Monate Zeit, jemanden zu suchen, der dann in 21 Spielen in der Rückrunde das Ruder noch herumreißen kann.
Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass Aue Würzburg kopiert?
Die Gefahr ist immer da. Die nächsten beiden Spiele sind zu Hause gegen Meppen und in Oldenburg. Da solltest du schon 4 Punkte holen, um zumindest mal den Anschluss zu finden. Und wenn du dann ein Erfolgserlebnis hast und ins Rollen kommt, der Mannschaft traue ich viel zu. Ein Aufstieg jetzt nicht mehr, Gottes Willen. Aber dass sie das problemlos schafft, dann doch mal eine Serie zu starten mit 7, 8 Spielen in Folge ohne Niederlage und 2, 3 Siegen dabei. Dann bist du ja relativ fix wieder oben. Also die Mannschaft hat das drauf. Sie braucht halt bloß jemanden, der sie an die Hand nimmt.
Und festgestellt hat man jetzt auch, dass man tatsächlich jemanden braucht für den sportlichen Bereich, einen Sportgeschäftsführer. Ja. Das ist ja immer so ein Thema in Aue gewesen. Mal hat man gesagt, nee, brauchen wir nicht. Dann hat man gesagt, naja, brauchen wir vielleicht doch. Das mit Pavel Dotschew hat auch nicht so richtig funktioniert. Nee. Dann hat man gesagt, nee, dann brauchen wir jetzt doch nicht. Und jetzt merkt man möglicherweise doch keine schlechte Funktion
bei anderen. Für mich im Profifußball unabdingbar, oder? Weil das wirklich derjenige ist, der von oben auf das Ganze gucken kann und der die Misstöne in der Mannschaft vielleicht noch eher erkennt oder noch eher sieht als der Trainer und eingreifen kann. Und auch eben jemand, der ein gewisses Know-how in seinem Arbeiten hat, der nicht nur auf Zuruf Spieler verpflichtet, sondern diejenigen auch kennt oder auch mal selber gesehen hat und beobachtet hat. Also ist für mich unabdingbar, zwingend notwendig, egal ob erste, zweite oder dritte Liga.
Das wird aber nicht Mirko Reichel sein, der jetzt als sportlicher Berater eingestellt wurde.
Nein, glaube ich nicht. Also Mirko, so wie ich es mitbekommen habe, soll die Scouting-Abteilung aufbauen, die auch seit Jahren vernachlässigt wird, weil gar keiner da ist.
Vielleicht nicht ganz falsch, sich auch auf Scouting ein bisschen zu konzentrieren und nicht nur immer auf Beratermeinung zu konzentrieren. Ja, es ist ja nicht nur Timo Rost gegangen, es ist ja letzten Sonntag auch der Präsident gegangen, nach 8 Jahren, Helge Leonhardt. Und ich glaube, das war schon eine mächtige Entscheidung, dass er gesagt hat, nee, er macht's nicht mehr. Wie siehst du den Abgang von Helge Leonhardt, der ja eine Instanz war beim FC Erzgebirge?
Ja, vornherein muss man sagen, er hat über viele, viele Jahre gute Arbeit geleistet. 6 Jahre zweite Liga unter ihm, unter diesen auch finanziellen, wirtschaftlichen Voraussetzungen, auch mit dem Problem von Corona in den letzten 3 Jahren. Also er hat vieles schon gut gemacht, aber hat auch vieles nicht abgeben wollen, also vieles allein gemacht. Und das hat man halt Stück für Stück dann auch gemerkt. Sind wir wieder beim Sportdirektor. Voriges Jahr in der Saison ein Sportdirektor, wäre vielleicht vieles anders gelaufen. Der Sportdirektor hätte nie und nimmer gesagt, ich gebe hier jemand ab, der uns in 3 Jahren 35 Tore geschossen hat, und ich hole euch 2 dazu, die in ihren letzten Spielzeiten überhaupt kein Land gesehen haben. Und die sollen dann die erfolgreichen Stürmer für den FC Erzgebirge werden. Das wäre voriges Jahr schon nicht passiert mit dem Sportdirektor. Und Helge hat dann zu viele Fehler gemacht, weil er vieles alleine machen wollte oder sich auf seinen, wie er es mal gesagt hat, auf seinen Inner Circle verlassen hat. Und das ging viele Jahre gut, aber jetzt die letzten 2, 2,5 Jahre ging es halt rein sportlich nicht mehr gut. Und deshalb verstehe ich ihn, dass er zurückgetreten ist, weil es wohl auch dann in den letzten Wochen dann viele Anfeindungen gegen ihn gab. Er hat uns gegenüber zum Beispiel geäußert, er hat Drohanrufe bekommen. Und wenn es dann soweit ist, ist es ganz einfach richtig, wenn man Distanz gewinnt, wenn man sagt, hier, ich bin zwar noch da, aber jetzt sollen mal neue Leute ans Ruder.
Man muss ja auch sagen, bei aller Kritik, Aue in den letzten 10 Jahren, 9 Jahre in der zweiten Liga gespielt, ein Jahr dritte Liga, dann sofort wieder aufgestiegen. Jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt die Saison dazu nehmen, ist es noch ein weiteres Jahr dritte Liga, aber die Mannschaft hat schon konstant in der zweiten Liga gespielt und das ist auch ein Verdienst mit von Leonard und Co. Man fragt sich natürlich, wie konnte das so lange so gut gehen? Auch gerade mit der One-Man-Show, Leonard ohne Sportdirektor. Und viele haben auch immer wieder gesagt, ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, als Dynamo abgestiegen ist, damals haben viele gesagt, naja, Dynamo sollte sich mal ein Beispiel nehmen. Schlanke Strukturen und dort in Aue funktioniert das. Da entscheidet einer, da wird nicht lang rumdiskutiert. Und jetzt sagt man aber, nee, es war alles verkehrt, was in Aue da so gelaufen ist.
Alles verkehrt war mit Sicherheit nicht. Aber das, was Aue unter Helge Leonard gemacht hat, das wäre in Dresden nie möglich gewesen. Das sage ich dir so, wie es ist. Dafür ist die Stadt zu groß, dafür ist der Verein zu groß. Das hätten viele gar nicht mitgemacht. Man muss ja Helge zugutehalten, dass er wirklich in seiner Amtszeit auch viele gute Transfers getätigt hat. Wieder Paco, Tedesco, Florian Krüger, Steve Breitkreuz zurückgeholt, Jan Hochscheid zurückgeholt. Also es waren ja auch sehr, sehr gute Entscheidungen dabei, wo er der Mannschaft eben viel Qualität zugefügt hat. Gleich in dieser Aufstiegssaison 2015-16, dieser Coup mit Christian Tiffert. Also es war ja auch viel, viel Gutes dabei. Das vergessen ja jetzt viele im Nachhinein. Die gucken ja nur auf die letzten 12 oder letzten 18 Monate. Aber es war auch vieles dabei, was Hand und Fuß hatte. Aber ihn hat halt das Glück, was er eben hatte mit einem Sebio Soku, mit einem Pascal Köpke, mit einem Florian Krüger, das hat ihn halt jetzt dann irgendwann mal verlassen. Und da war es in meinen Augen richtig, dass er jetzt gesagt hat, ich habe lang genug hier in vorderster Front gestanden, jetzt können andere ran.
8 Jahre, um genau zu sein. Was ist mit Michael Vogt?
Er ist krankgeschrieben, mehr wissen wir auch nicht.
Der Interimspräsident Thorsten Endres hat jetzt auch nicht so konkret gesagt, wie es da so richtig weitergeht, aber als Vorstand ist er ja zurückgetreten. Ja. Also scheint es auch dort natürlich Dinge zu geben, die nicht so stimmen.
Ja, und Thorsten Endres hat ja auch gesagt, er ist noch Geschäftsführer. Ja. Also da muss man auch abwarten. Also seine Aussagen haben viel Raum für Interpretationen gelassen. Aber wie gesagt, Michael ist krankgeschrieben. Und alles andere muss man, was seinen Posten betrifft, erstmal abwarten.
Kannst du ein bisschen was sagen zum Interimspräsidenten, der jetzt den Job erstmal übernommen hat bis zur Mitgliederversammlung im November?
Ich weiß, dass er Geschäftsführer ist von Aues Trikotsponsor und mehr nicht. Also die Firma ist jetzt seit 2016, also einer, der sich sehr im Hintergrund gehalten hat. Also ich kann dir nichts über ihn sagen.
Und die müssen jetzt natürlich gucken, dass sie sich neu aufstellen. Weil ich glaube, es ist nicht ganz einfach, nach der One-Man-Show mit Helge Leonard da jetzt den Turnaround auch zu schaffen. Weil man hat schon den Eindruck, es ist ja eben nicht nur die sportliche Flanke, sondern es ist ja jetzt der komplette Verein im Umbruch.
Das auf alle Fälle. Sie müssen auf alle Fälle Einigkeit demonstrieren jetzt. Und wenn sie es schaffen, Leute zu finden, weil Thorsten Enders hat gesagt, er als Geschäftsführer hält es so, dass er sich seine Manager holt und denen vertraut. Und wenn das dann so wird und er hat gute Leute im Vorstand, die den Weg mitgehen, die zusammenhalten, die dann vielleicht auch mal demokratisch abstimmen, was gut ist und was besser ist, dann kann das durchaus ein guter Neustart werden. Man darf sich halt nicht sofort wieder zerfleischen. Dann wird es nichts. Dann spielst du nächstes Jahr in Meuselwitz, Halberstadt oder gegen Viktoria Berlin.
Das kann durchaus möglich sein, wenn das dich klappt. Und hat auch so in diesem Interview dann auch nochmal dem Ex-Präsidenten eine so mitgegeben, wo er gesagt hat, naja, wir arbeiten im Team und das ist jetzt keine One-Man-Show mehr. Da hat man auch durch die Zeilen lesen können, wie es bislang gelaufen ist beim FC Erzgebirge.
Wenn er das einhält, dass sie alles zusammen entscheiden, beziehungsweise zusammen entscheiden, dann kann das schon was werden.
Also müssen jetzt auf jeden Fall natürlich eine Entscheidung in der Trainerfrage treffen, dann auch eine Entscheidung, was den Sportdirektor betrifft und möglicherweise muss der Sportdirektor dann auch gut gefülltes Notizbuch für den Winter haben, ob es da dann nochmal Neuverpflichtungen braucht, die dann den Super-GAU, also den doppelten Abstieg verhindern.
Das ist richtig, genauso muss es laufen.
Wechseln wir mal zu Dynamo Dresden, die haben diese Sorgen nicht. Hab so auch schon den Eindruck, für Dynamo, egal wie es zustande gekommen ist, war der Derby-Sieg in Aue ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Da hat man gemerkt, okay, das defensive Spielsystem von Markus Anfang greift. Das merken wir ja momentan, es ist jetzt nicht der attraktivste Fußball, aber es ist eben erfolgreich. Also man hat die letzten 4 Spiele 10 Punkte geholt.
Und nur ein Gegentor. Und das ist halt dieser Grundstock dieser dritten Liga. Es sind vieles 50-50 Spiele, wo Nuancen entscheiden. Und wenn du gut hinten stehst, dann reicht dir halt wie in Duisburg ein Elfmeter.
Ja, Duisburg war schon schlimm.
Ja, und das wollte ich gerade sagen. Und das war schon ein schlimmes Spiel. Aber sie haben nichts zugelassen. Und mit Aue haben sie das Vertrauen gekriegt. Und was ich mit dem Spiel in Aue noch viel, viel wichtiger fand, dass Stefan Triljascha dort seinen Turnaround geschafft hat. Denn ich war der Meinung, vergeigt das in Aue, spielt das nächste Spiel Sven Müller. Und dort hat er es, in Aue hat er es eben geschafft, mit dieser einen Parade, diese ganzen unglücklichen Aktionen, die er vorher drin hatte, vergessen zu machen. Und seitdem ist er schon von seiner Präsenz her ganz anders.
Hat er auch selbst gesagt. Letzte Woche selbst gesagt, okay, Aro war so wichtig für uns alle, dass wir gemerkt haben, es geht und es funktioniert, auch für ihn selber. Hat er gesagt, ja, das Spiel im Schacht war so entscheidend und so wichtig. Ja, und deshalb hat man auch so den Anschluss ans obere Tabellendrittel geschafft. Man muss jetzt mal gucken, ob 1860 und Elversberg so weitermarschieren. Wir haben ja heute mit Markus Anfang gesprochen, du hast einen Trainer gefragt, ob er so mit der Zwischenbilanz zufrieden ist.
Trainer ist ja nie zufrieden. Ich würde ja am liebsten einfach alle Punkte haben und hätte einfach richtig gut Fußball gespielt. Und aber wir müssen halt auch an die Situation uns anpassen. Und die Situation ist halt, dass wir über das Thema Personal, dass das halt immer mal wieder, wir konnten glaube ich noch kein Spiel mit derselben Formation spielen hintereinander, es wurde immer wieder auf der einen Seite irgendwann mal gut, weil dann jeder seine Spielzeit bekommen hat und jeder schon mal eine Erfahrung drin gemacht hat. Auf der anderen Seite brauchst du auch irgendwo mal so eine Stabilität. So, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Wir müssen halt schauen, dass wir bis zum Winter, dass wir da noch ein paar Entwicklungsschritte machen. Das braucht halt Zeit. Das ist halt nach einem Umbruch, brauchst du erstmal einen. Das haben sie in Bremen nicht so gerne gehört, aber es ist halt nun mal so, du brauchst halt so einen Wiederaufbau. Und wenn du alles wieder aufgebaut hast und eine Stabilität drin hast, dann kann sich auch die Mannschaft wieder nach und nach entwickeln. Deswegen, so wie die Jungs das die letzten Wochen gemacht haben, bin ich schon zufrieden. Auch wenn ich gerne ein bisschen anders spielen würde, so wie es auch hinten raus jetzt zum Beispiel gegen Ingolstadt war. Ich fand, das war schon fußballerisch ein Schritt nach vorne. Und vor allen Dingen, dass auch wenn wir mal ein Tor bekommen, dass wir trotzdem in die Punkte reinkommen. Weil das haben wir halt davor nicht geschafft. Und das war schon mal wieder ein Schritt nach vorne. Und sagt fußballerisch war das gerade in der zweiten Halbzeit, fand ich, war das schon ordentlich. Haben sie es schon ordentlich gemacht. Man hätte mir vielleicht auch, wenn Kutsche das Ding macht, gewinnen können. Hätte es aber auch kurz vor Schluss das Spiel nochmal verhindern können. Deswegen war das schon in Ordnung, auch vom Ergebnis. Und ich glaube, von der Punkteausbeute haben wir Spiele gehabt, wo wir jetzt nicht unbedingt hätten klar gewinnen müssen. Wir hatten aber auch Spiele drin, wo wir verloren haben, die hätten wir auf gar keinen Fall verlieren können oder dürfen. Also ich habe mal geguckt, da gibt es also diese Wahrscheinlichkeit mit Expected Goals immer und dann gibt es auch dieses, wie viele Punkte du tatsächlich hättest holen müssen. Und da sind wir da ungefähr ein bis zwei Punkte hinten dran. Also von daher ist das schon in Ordnung. Also wenn wir so einen Punkt mehr hätten, so ein bis zwei Punkte mehr hätten, dann wäre das schon laut dem, was diese Statistik ergibt, wäre das okay gewesen. Aber dann wärst du im Zwei-Punkte-Schnitt. Im Zwei-Punkte-Schnitt wissen wir alle, wo du dann am Ende sein wirst. Ne?
Die Heimniederlagen gegen 1860 und Elversberg, die schmerzen ihm noch, aber auf der anderen Seite sind das jetzt auch momentan die beiden Tabellenführenden. Also es war kein Zufall, dass die hier gewonnen haben, aber auf der anderen Seite traue ich es 1860 zu, dass sie das durchziehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass bei Elversberg irgendwann mal der Knick kommt, dass die Euphoriewelle vorbei ist. Mit Sicherheit mit einem Spiel, wo sie besser sind und es trotzdem verlieren werden. Mhm. Weil das ist dann typisch dritte Liga. Dass du mal einen Dämpfer erwischst, wo du nicht denkst, dass du ihn bekommst. Und dann musst du erstmal als Aufsteiger damit umgehen. Und ich verweise auch immer wieder auf Viktoria Berlin voriges Jahr. Die sind nicht ganz so stark, aber ähnlich stark gestartet und sind sang- und klanglos abgestiegen. Das wird Elversberg mit Sicherheit nicht passieren. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich nicht auf Dauer dort oben halten werden. Dann hast du Freiburg noch dazwischen. Die dürfen nicht aufsteigen. Und ich bin der Meinung, das geht zwischen 1860 Saarbrücken und Dynamo aus um die direkten Aufstiegsplätze.
Anfang führt natürlich auch immer wieder an, dass sich das alles noch einspielen muss. 16 Neuzugänge und da muss man der ganzen Geschichte auch wirklich Zeit geben, die alle zu integrieren auf ihren Positionen. Dann hast du viele Verletzungssorgen, das muss man ja auch sagen. Das trifft Dynamo auch brutal. Deshalb finde ich, die Punktausbeute ist okay. Und wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du in der Winterpause vor der Weltmeisterschaft in Sichtweite zu den Aufstiegsplätzen bist, ist aus meiner Sicht alles gut.
Ja, das sehe ich genauso. Und du hast ab 16. Januar bis Mitte Mai in diesen 4 Monaten 21 Spiele. Und dort wird die Meisterschaft entschieden. Also es ist nicht so, dass du jetzt die nächsten 8 verlieren solltest. Dann kannst du auch kein Wörtchen mehr um Aufstieg mitreden. Aber so in Schlagdistanz bleiben, so wie es jetzt ist, 4, 5 Punkte, 6 Punkte nach oben, dann bist du dabei. Und dann wird sich ab Januar trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann musst du da sein. Ab Januar müssen sie topfit sein. Und dann 21 Spiele in 4, 4,5 Monaten, das ist Wahnsinn. Und da kommt es aufs Stehvermögen hinten raus an.
Und Anfang sagt natürlich auch, er braucht dann auch nochmal die Zeit im Winter, also in der Winterpause, um mit der Mannschaft zu arbeiten, weil viele Neuzugänge eben auch wirklich auf den letzten Drücker kamen, die er im Trainingslager damals in Österreich gar nicht dabei hatte. Und das längere Arbeiten mit denen, auch nochmal am System ein bisschen zu fallen, wird ihm sicherlich zugutekommen.
Ja, das denke ich auch. Mhm. Und wir werden mit Sicherheit eine stabilere und spielfreudigere Mannschaft ab Januar erleben. Aber ich denke auch, dass sie bis dahin ihre Punkte noch holen werden.
Ja, und man tut ihm ja auch ein bisschen Unrecht, wenn man ihn sagt, naja, er ist jetzt ein Defensivfanatiker, das ist er ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, ihm behagt doch dieses Spielsystem nicht wirklich, aber er ist jetzt Pragmatiker. Er sagt, okay, es ist einfach erfolgreich, dass wir hinten erstmal Beton anrühren, dass die Null steht, das gibt der Mannschaft die entsprechende Sicherheit und dann mache ich das jetzt einfach.
Das ist genau das, was einen guten oder einen erfahrenen Trainer eben ausmacht. Der eine sieht's, der eine sagt, es geht nicht, was ich will, ich muss einen Schritt zurückgehen, um die Mannschaft erstmal zu stabilisieren und dann Stück für Stück wieder an das heranzukommen, was ich eigentlich möchte. Und der andere sieht es nicht und zieht seinen Stiefel durch. Mhm. Und das ist der Unterschied von Erfahrung und von mangelnder Erfahrung. Auch in dieser Spielklasse. Ich meine, Markus Anfang hat keine Erfahrung groß in der dritten Liga. Ne? Aber er hat für sich entschieden oder hat für sich erkannt, ich muss ja anders Fußball spielen, so lange, bis die Mannschaft sich gefunden und gefestigt hat. Mhm. Und diesen Schritt nach Elversberg, nach dem 2:3 gegen Elversberg zurückzugehen, das fordert Mut, das fordert Courage und das musst du erstmal so schaffen. Ich will Gottes Willen ihn hier nicht in den Himmel loben, aber das war für den Moment der richtige Move, wie es so schön heißt heutzutage.
Sehe ich auch so. Und wenn du jetzt so nach 9 Spieltagen so jemanden sehen würdest, wo du sagst, na, der ist bislang ein Gewinner der Hinrunde. Also bei mir wäre es zum Beispiel, nicht nur, weil er jetzt für die Nationalmannschaft nominiert wurde, Claudio Kammerknecht, finde ich, ist ein richtig guter Transfer dort hinten.
Das er und auf alle Fälle auch Ahmed Arslan.
Ja, der Torjäger und aktuell,
der SGD. Der Torjäger und man darf auch Kutsche nicht vergessen. Also was er, gut, er hat das 2:1 jetzt gegen Ingolstadt liegen lassen, aber was er an defensiven Kopfballduellen auch gewinnt und wie er die Wiese dort umkrast im RHS oder auch auswärts, das hätte ich ihm in diesem Maße gar nicht mehr zugetraut. Also er ist auch für mich ein großer Gewinner, weil er sich eben nicht zu schade ist, mit nach hinten zu gehen, Kopfbälle zu gewinnen, sich dort auch im eigenen Strafraum mal in die Zweikämpfe wirft. Ich glaube, er ist der Spieler in der dritten Liga, der die meisten Kopfballduelle gewonnen hat.
Das ist gut möglich. Jetzt haben wir vorhin über Thomas Letsch geredet, den Ex-Trainer vom FC Erzgebirge Aue. Lass uns auch noch mal über einen Ex-Trainer von Dynamo Dresden reden. Da haben wir auch nicht schlecht gestaunt. Mhm. Am Mittwoch war es Alexander Schmidt. Lange hat das bei den Offenbacher Kickers nicht ausgehalten in der Regionalliga. Nee. Hat das irgendwie nicht gepasst? War das kein Match? Oder ist Alexander Schmidt nur ein Trainer für eine kurze Zeit bei einem bestimmten Verein? Manche sagen, ja, möglicherweise ist er auch ein Blender, keine Ahnung.
Schwer zu beurteilen aus der Ferne, was in Offenbach nicht gepasst hat. Es ist auffällig, dass er nur kurzzeitig funktioniert. Aber hier hat er ja dann ja gar nicht funktioniert, weil es ja bloß 8 oder 9 Spiele waren. Hm. Ja, und das
es
ist
gibt
auch
aber nicht wenige, die sagen, ja, du hättest den Schmidt auch lassen können, schlechter hätte es auch nicht mehr laufen können.
Das stimmt auch. Also ja. Mit ihm wärst du vielleicht, ja, hättest du es vielleicht geschafft. Es ist im Nachhinein spekulativ, aber es wäre zumindest nicht schlimmer gekommen. Das ist richtig. Ich kann persönlich gegen ihn überhaupt nichts sagen, weil er uns gegenüber immer sehr fair und sehr offen war. Da gab es auch schon andere Trainer hier in Dresden, der auch, wenn du was wissen wolltest, dir das auch erklärt hat, was er vorhat, wie er spielen will. Aber wahrscheinlich greift das dann doch bloß für eine kurze Zeit. Aber wie gesagt, was in Offenbach schief lief, weil das war ja dann trotzdem, wie bei Timo Rost, eine sehr kurze Zeit. Ja, da muss es ja von Anfang an nicht gestimmt haben. Ja. Und du hast in dieser Regionalliga mit Ulm einen Überflieger, der in 8 Spielen 22 Punkte geholt hat. Da wären halt viele, die auch dorthin wollen, denke ich mal, schneller nervös als andere.
Ja, für Offenbach ist die Saison fast eher gelaufen. Also die wollten ja unbedingt aufsteigen. Und du hast es gerade erwähnt, Ulm hat so einen super Start hingelegt. Also Offenbach guckt ja auf Ulm schon mit dem Fernrohr. Und
ja, der doppelte Punkt
sein. Gutes Fernrohr sein. Also von daher ist der Schritt dann irgendwie wahrscheinlich nachvollziehbar. Lass uns über den dritten sächsischen Drittligisten nochmal ein Wort verlieren. Der FSV Zwickau. Aber was beim FSV nach diesem Derby-Sieg, den sie natürlich auch sehr emotional gefeiert haben, wollten sie natürlich unbedingt nachlegen. Das ist ihnen nicht gelungen. Das wird sie sicherlich auch ein bisschen grämen, weil sie hängen dann trotzdem dort unten ein bisschen fest. Sind Tabellen-14.
Ja, das ist irgendwie komisch beim FSV. Man könnte fast sagen, das ist typisch Zwickau. Nach irgendeiner Höhe kommt wieder eine Tiefe und hast das Derby gewonnen. Gehst eigentlich mit einem sensationellen Selbstvertrauen in das Dortmund-Spiel, führst 1-0 und dann machst du halt diesen einen Schritt weniger. Und in Zwickau einen Schritt weniger machen heißt halt, dass du die Punkte liegen lässt. Und Zwickau muss immer an die Leistungsgrenze gehen, muss immer Dreck fressen. Und das haben sie ja jetzt über Jahre bewiesen, dass sie das können. Aber sie hatten halt auch immer wieder Phasen drin, wo du dann den Kopf geschüttelt hast und sagst, oh, zumindest ein Punkt gegen Dortmund, dann hättest du das Aue-Spiel ein kleines bisschen veredelt, aber wenn du siehst, dass Dortmund dann auch ein Kontrahent ist um den Klassenerhalt, das sind dann Spiele, die dir richtig wehtun. Und umgedreht hätte keiner geschimpft, wenn du in Aue verloren hättest und hättest gegen Dortmund gewonnen, hättest dieselbe Punktzahl jetzt. Jetzt ist es schon wieder anders. Und bei Zwickau kommt noch hinzu, die haben jetzt im Oktober richtige Bretter, die Teams von oben.
Die haben jetzt Ingolstadt, Wien-Wiesbaden, Saarbrücken, Freiburg 2, Essen.
Genau.
Das sind die nächsten Gegner.
Genau. Und das ist ein ordentliches Programm. Und kurz vor der WM-Pause, also das letzte Spiel vor der WM-Pause, ist Dresden.
Das Programm ist nicht von Papa.
Da wäre es schon gut gewesen, hättest du gegen Dortmund noch einen Dreier geholt. Aber auf der anderen Seite ist dann Zwickau, wo du sagst, ich kann mich ans voriges Jahr erinnern, da war Zwickau in der Aue-Situation und fährt dann zu Spitzenreiter 1860 München und gewinnt unten 2-0. Das ist dann halt das typische Zwickau. Wenn du es nicht erwartest, ziehen sie die Dinger.
Ja, der FSV ist jetzt natürlich seit 2016 in der dritten Liga und bei denen merkt man, die sind auch dort angekommen. Die wissen, wie in der Liga gespielt wird und dass dort wirklich keine B-Note vergeben wird und Schönheitspreise schon gleich gar nicht. Und die holen eben auch mal dreckige Sieger. Das kriegen sie hin.
Und das ist auch irgendwo ihr Markenzeichen.
Joe Enox ist dort mittlerweile schon so eine Mini-Instanz.
Ja, dürfte der Drittliga-Trainer sein, der am längsten im Amt ist.
Ja.
Ne?
Wenn ich
ist er. Ja, ruhig, Fachmann, gibt auch nie dumme Antworten, ist immer ruht in sich selbst und das ist halt das, was du in der dritten Liga gut gebrauchen kannst, gerade in schweren Situationen, dass dich wirklich gar nichts aus der Ruhe bringt und du dich trotzdem auf deine Mannschaft verlassen kannst.
Ja, und das muss man eben auch nochmal sagen, der FSV Zwickau war ja vor der Saison schon mit als Abstiegskandidat gehandelt worden und dafür, finde ich, machen sie es ganz ordentlich, also dafür ist die Punktzahl gut. Sie stehen über dem Strich. Es hätte sicherlich besser laufen können. Wie gesagt, wir haben über das Dortmund-Spiel gerade schon gesprochen. Aber es hätte auch wesentlich schlimmer laufen können.
Ja, es hätte deutlich schlimmer laufen können. Mitnehmen, einen Haken dran machen an die Punkte, die sie haben und einfach weiter versuchen, Gas zu geben. Das müssen sie sowieso machen. Und du wirst sehen, auch wenn sie jetzt die Kracherspiele vor sich haben, sie werden dort gewinnen, wo es keiner vermutet. Mhm. Weil die guten, die spielerisch besseren Mannschaften sich dann an dieser Deckung um Davy Frick die Zähne ausbeißen.
Aber ja. Der Torwart fehlt natürlich, der Kapitän mit Johannes Brinkes, ja, das ist schon
Das ist ein herber Verlust, aber ich kann mich daran erinnern, dass Marcel Engelhardt in der zweiten Liga für Braunschweig und auch in der dritten Liga für Braunschweig ein sehr solider und guter Torhüter war. Mhm. Also ich denke mal, die Baustelle werden sie mit ihm ordentlich geschlossen haben. Mhm. Ja, Max Sprang hat seine Sache auch gut gemacht, hat 2-0 gespielt gegen Viktoria Köln und gegen Aue. Ja, aber Marcel Engelhardt ist halt mit seinen 29 Jahren, hat die Erfahrung und auch die Klasse. Also die Baustelle sehe ich jetzt nicht mehr so groß.
Die Nachspielzeit.
Gut, Thomas, das hat mich sehr gefreut, dass wir ein bisschen über die dritte Liga, über die sächsischen Vereine sprechen konnten. Bist du ein Fan eigentlich? Na gut, wenn du zum Eishockey gehst, dann wirst du das am Rande nur verfolgen. Von der Nations League, von der deutschen Nationalmannschaft, oder siehst du es eher wie Steffen Baumgart, der gesagt hat, die Nations League ist ein Wettbewerb, den keiner braucht?
Mhm. Geh ich voll mit. Ich habe, glaube ich, noch kein Spiel gesehen in der Nations League. Und so geht mir es aber auch mit der Champions League. Also nicht nur, dass man sehr viel Geld dafür bezahlen muss, das ist es gar nicht, aber mich interessiert das gar
nicht. Du hast Bayern gegen Barcelona auch nicht geguckt?
Nee.
War ein gutes Spiel.
Ich habe mich aufs Sofa gelegt und ein Buch gelesen. Das ist dann für mich wichtiger. Außerdem hat mein Sohn geguckt und dann hast du nur einen Account, dann kannst du sowieso nicht machen.
Okay, dann verrat uns noch den Buchtipp.
Den Buchtipp, das war die Biografie von Scottie Pippen.
Okay, den Basketballer. Ja, der Basketball-Legende.
Das einzige Basketball-Trikot, was ich je in meinem Leben besessen habe, war Scottie Pippen. Und ich habe mir diese Serie angeguckt auf Netflix, hier The Last Dance. Die fand ich sehr gut. Und die Biografie von Scottie Pippen ist quasi die Antwort drauf, wo er versucht, einiges klarzustellen, dass also in Michael Jordan nicht Michael Jordan geworden wäre ohne Scottie Pippen oder Dennis Rodman. Hm. Ja, und deshalb fand ich die Biografie, fand ich sogar noch einen Tick besser als die ganze Serie.
Ich glaube, er hat irgendwann mal gesagt, naja, er hätte sich schon noch ein paar mehr Einblendungen gewünscht.
Ja, er schreibt zum Beispiel in seinem Buch, nicht mal unbedingt, dass er mehr Einblendungen sich gewünscht hätte. Er fand es für sich ein bisschen befremdlich, dass, gut, nicht bei einer Serie über Michael Jordan ist es fast zwangsläufig so, aber dass die ganzen Erfolge, diese 6 NBA-Titel, nur Michael Jordan zugeschoben wurden. Und die restlichen, wie eben Scottie Pippen oder Dennis Rodman und auch Phil Jackson als Trainer, dass das quasi nur Randerscheinungen war, die Jordan mitgezogen hat. Hm. Und Pippen sagt, es war eigentlich genau umgedreht. Ja, also Michael Jordan ist nur zu dieser Person geworden, weil er eben die passenden Mitspieler um sich herum hatte. Das ist ihm zu wenig gekommen und das hat er in dem Buch auch erklärt. Und es liest sich sehr schnell, es liest sich sehr flüssig, die ist wirklich sehr empfehlenswert.
Werden wir verlinken. Thomas,
jawohl.
Ja. Ich danke dir sehr. Viel Spaß beim Eishockey. Danke dir.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Heute erneut exklusiv mit Radeberger Pilsener. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsener. Anfang Oktober sind wir zurück mit der nächsten Ausgabe hier im Rasengeflüster. Bis dahin, für euch eine gute Zeit. Passt gut auf euch auf.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.